Auch wenn Sie das überrascht, meine Damen und Herren, wir Säugetiere haben im Wesentlichen seit mehreren hundert Millionen Jahren annähernd die gleiche Grundhirnstruktur wie die anderen Säugetiere. Ihr Hund und Sie, ein Team. Um Säugetiergehirne zur Reife auszubilden, müssen Säugetiere spielen. Übrigens nicht nur Sie, sondern auch Spinnen, wie Sie eben im Film sehen konnten, Vögel, Reptilien oder sogar Weichtiere wie Tintenfische. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zum Thema Spiel. Meist erfahren Sie ja in Wissenschaftssendungen zum Thema Spiel etwas über die in der Wirtschaft und im Management so beliebte Spieltheorie. Was aber, wenn Kinder völlig ohne neoliberale Hintergedanken einfach spielen? Und das kommt natürlich nie vor, wir Erwachsenen rumspielen. Genau das wird meist als belanglos unter den Tisch gekehrt. Faktisch halten wir nicht viel von Spielen. Es sei denn, Spiel wird als Geschäft gesehen. Der Spielforscher Stuart Brown formulierte es ja eben im Film so: Als Kinder der industriellen Revolution ist uns die Wertschätzung unserer Produktivität wichtiger geworden als unsere Zufriedenheit oder Selbstverwirklichung. Zitat Ende. Und genau das ist in hohem Maße dumm. Aber warum genau sollte die Bedeutung des Spielens wieder intensiver in das Bewusstsein unserer Gesellschaft rücken? Was ist so wichtig am Spielen?
Seit wenigen Jahren ändern sich die Spielwelten so tiefgreifend wie vermutlich nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Vor allem Kinder wenden sich immer mehr den elektronischen Spielen und den digitalen Medien zu. Die Frage ist, zeigen sich bei den digitalen Varianten die gleichen entwicklungsfördernden Wirkungen wie beim analogen Spiel? Tatsächlich war Spielen selten in der Evolutionsgeschichte reine Unterhaltung oder Vergnügen. Vielmehr handelt es sich um ein geniales evolutionsbiologisches Lernprogramm, das grundsätzlich allen Säugetieren gemeinsam ist und inzwischen auch bei anderen Arten entdeckt wird. Zu spielen ist eine wichtige Grundlage für unsere Entwicklung. Durch Versuch und Scheitern etwa gewinnen Menschen wie Tiere im Spiel grundlegende Kenntnisse über das Leben und die Welt und entwickeln überlebenswichtige Fertigkeiten und Fähigkeiten. Spielen hängt stark mit unmittelbarer Körpererfahrung zusammen und fördert viele kognitive Fähigkeiten. Doch warum ist das so? Funktioniert spielerisches Lernen beim digitalen Spiel mit dem Bildschirm gleichermaßen erfolgreich wie das analoge Spiel? Was wissen wir über den Einfluss der völlig neuen Formen des Spielens auf die Entwicklung des Menschen und sein Umfeld?
Also, was wissen wir über den Einfluss neuer digitaler Formen des Spielens und die Entwicklung des Menschen und sein Umfeld? Um diesen Punkt soll es später noch gehen, denn bevor diese Frage wirklich beantwortet werden kann, sollte man ja erst einmal genauer wissen, was denn die Effekte des herkömmlichen analogen Spiels sind. Welche evolutions- und verhaltensbiologischen, welche psychologischen oder neurowissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über das Spielen? Was ist der Stand der Forschung? Dazu begrüße ich herzlich meine Gäste. Franka Parianen ist Neurowissenschaftlerin und forscht derzeit am Helmholtz-Institut der Universität Utrecht über Ursprung und Aufbau des menschlichen Zusammenlebens auf der Ebene der Neuronen und Hormone. Sie sagt, wir gestalten unser Gehirn spielend. Dann begrüße ich Sebastian Möhring. Er ist Kultur- und Medienwissenschaftler und koordiniert das Zentrum für Computerspielforschung der Universität Potsdam. Er hat am Center for Computer Games Research an der IT University von Kopenhagen promoviert, war an der School of Creative Media der City University of Hong Kong und sagt, wir spielen Computerspiele, weil wir immer mit den Medien spielen, die auch unsere Arbeits- und Lebenswelten bestimmen. Und ich begrüße Norbert Sachser. Er gilt als Wegbereiter der modernen Verhaltensbiologie und gründete mit Vertretern aus den Fachbereichen Psychologie und Medizin das Otto Kreuzfeld Center for Cognitive and Behavioral Neuroscience. Er forscht unter anderem Evolution und die Entwicklung sozialen Verhaltens sowie die Rolle der Interaktion von Genen und Umwelt und sagt, alle Säugetiere spielen. Und wenn sie es nicht tun, stimmt etwas nicht. Ja, schönen guten Abend nochmal zusammen. Zu spielen heißt zu lernen und zwar schrittweise. Und genau das funktioniert anders als bei den angeborenen genetisch programmierten Verhaltensweisen oder Instinkten, die mehr oder minder einfach da sind. Lernen erfordert wie das Spielen selbst Zeit, viel Zeit. Wie dieses Lernen im Spiel genauer funktioniert, warum wir spielen, was wir und unsere tierischen Verwandten da beim Spiel genau lernen und wie das alles mit der Evolution zu tun hat, das erfahren Sie jetzt.
Spielen ist tief verankert in der Natur, vor allem in der der Säugetiere, und ein ausgesprochen effektives evolutionsbiologisches Lernprogramm. Ob Mensch oder Tier, Spaß und Spiel ermöglichen beiden, Fähigkeiten und Fertigkeiten in relativer Sicherheit zu erwerben und zu verbessern. Spielen ist eine wichtige Voraussetzung, vor allem für die kognitive und soziale Entwicklung einer Spezies.
Spielen ist die beste Möglichkeit, um vielfältig Erfahrungen sammeln zu können. Erfahrungen aus der Umgebung, aber auch mit den Artgenossen, wie man mit ihnen umgeht. Und das Spielen ist was ganz, ganz Wesentliches, was uns offensichtlich auf dem Bildungsweg begleitet, was mit uns wächst. Es ist so eine Art Jonglieren mit neuen Erfahrungen.
Neue Erfahrungen machen, gerade auch körperliche. Im Verlauf der Evolution war es überlebenswichtig, motorische Fähigkeiten vielfältig zu erlernen. Dies geschieht bis heute im Spiel. Menschen und Tierkinder greifen gezielt nach Gegenständen und bewegen ihr Spielzeug. Spielen schult Körperbeherrschung, Geschicklichkeit und Ausdauer. Für das Leben in Gruppen, das sich für das Überleben einer Spezies ebenfalls als vorteilhaft erwies, erweiterte sich das Lernprogramm um die Schulung des Sozialverhaltens und der Kommunikation. Tierkinder raufen gerne mit Artgenossen. Sie trainieren den späteren sozialen Status in der Gruppe, die Arbeitsteilung und Hierarchien, fast identisch die Menschenkinder.
Das wird dann komplexer, je mehr dann auch die Sprache dazukommt, das Fantasiespiel, das Rollenspiel dazukommt. Ich kann spielerisch Dinge ausarbeiten, die ich von zu Hause kenne. Vater, Mutter, Kind ist ein ganz beliebtes Kindergartenspiel, was immer noch gespielt wird. Und auf die Art und Weise kann ich mich in verschiedene Rollen einfühlen, kann wissen, wie es ist, mal der Chef, der Bestimmer zu sein, derjenige, der folgen muss, wenn die anderen was befehlen. Und kann selber so mich hineinspüren in einem spielerischen Kontext, ohne dass ich dafür auch schon gerade stehen muss.
Der Mensch spielt auf sehr unterschiedliche Weise. Menschenkinder stellen sich beim Spielen immer wieder neuen Herausforderungen.
Dann kommt der Moment, wo ich anfange, Variationen reinzubringen. Und zwar ganz bewusst. Also ich mache kleine Abänderungen im Spielverlauf oder was für Kinder ganz, ganz typisch ist. Sie wollen, dass die Sache anstrengender wird, dass sie sich steigern, dass es anspruchsvoller wird.
Werden schwierige Aufgaben erfolgreich gemeistert, steigen das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Auf spielerische Art und Weise lernen Kinder unterschiedlichste Gefühle kennen und kontrollieren, wie Stolz und Freude, auch Enttäuschung und Wut. Sie können die eigenen Grenzen erproben und erkennen und ihre Sozialkompetenz und emotionale Intelligenz stärken.
Ich lerne Siegen und Verlieren. Ich stelle fest, dass es Kinder gibt, die die Sache anders machen wie ich. Ich kann diese Modifikationen übernehmen. Und was auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, es scheint so zu sein, dass dieser Spielflow doch noch mal positiver empfunden wird, noch belohnender ist, wenn ich das Lachen und die Freude der anderen sozusagen parallel neben mir habe. Ich also durch deren Begeisterung und Enthusiasmus auch angetrieben werde, weiterzugehen und für diese Gruppe was zustande zu bringen.
Ein weiterer wichtiger Faktor mit evolutionsbiologischem Hintergrund ist das völlig freie Spiel. Wie man heute weiß, regt es Fantasie und Kreativität maximal an. Das Spiel ohne Vorgaben und Beschränkungen ist die optimale Grundlage für die Motivation, völlig Neues auszuprobieren und zu erschaffen. Spielen ist überlebenswichtig. Findet es nicht statt, dann hat es gravierende Konsequenzen.
Herr Sachser, wo liegen denn die Unterschiede zwischen menschlichem Spiel und tierischem Spiel?
Das ist eine gute Frage. Es gibt nicht nur Unterschiede, es gibt auch Gemeinsamkeiten. Wenn der Mensch die Regeln vorgibt, dann haben wir ein Spiel, was wir so im Tierreich nicht finden. Bei Menschen kann gespielt werden und nachher ärgert sich der Verlierer. Ich kenne kein Beispiel aus dem gesamten Tierreich, wo Tiere spielen und zum Schluss einer der Spielpartner herausgeht und sich ärgert, weil ihm das nicht gefallen hat.
Auch nicht bei Spielen, wo es um soziale Rollen geht und einer ist immer wieder derjenige, der verliert?
Das Interessante ist ja, dass im Spiel es nicht immer einer ist, der immer verliert. Ein Charakteristikum von des Spiels bei Tieren ist, dass die Rollen im Spiel gewechselt werden können. Mhm. Wenn Sie zwei erwachsene, hundeartige Hunde haben, dann ist völlig klar, wer der Dominante und wer der Unterlegene ist.
Ja. Aber im Spiel, klar.
Im Spiel, wenn sie Welpen haben, können die spielen und innerhalb von Sekunden können die ihre Rollen wechseln. Ja. Das ist ja gerade das Interessante daran, dass die durch diesen Wechsel die Tiere auch unterschiedliche Rollen kennenlernen. Mhm. Interessant beim Spiel ist ja auch, dass völlig verschiedene Funktionskreise miteinander gemischt werden können. Dann spielen Ratten, spielen Kopulation, danach Aggressionsverhalten, dabei wechseln sie sogar die Rollen, dann spielen sie Flucht, dann spielen sie wieder Sexualverhalten. Die mischen das auf eine Art und Weise, wie sie das bei erwachsenen Tieren niemals finden würden. Mhm. Wenn wir nochmal zu der Frage zurück, oder wenn wir nochmal fragen, was ist denn gemeinsam beim Tierlichen, beim Spiel der Tiere und beim Spiel von Kindern beispielsweise, dann kann man schon sagen, dass es auf den ersten Moment unökonomisch aussieht, wie Sie in Ihrer Anmoderation ja auch schon gesagt haben. Man fragt sich als Evolutionsbiologe, warum verschwenden die so viel Zeit? Warum verschwenden die Tiere so viel Energie? Wir wissen doch, dass die natürliche Selektion so gewirkt hat, dass die Tiere sich ökonomisch verhalten, dass sie mit maximaler Effizienz ihre Gene in die nächste Generation weitergeben. Und jetzt schauen wir uns die Säugetiere an. Genau die Tiergruppe, zu der wir als Menschen auch gehören. Da sehen wir, dass Säugetierkinder einen Großteil ihrer Zeit mit diesem unökonomischen Spiel verbringen. Das war die Hauptfrage für Evolutionsbiologen, warum die gesagt haben, das müssen wir irgendwie verstehen. Das muss doch einen Sinn haben. Zumal wir bei Tieren sogar wissen, dass Spiel gefährlich sein kann. In freier Natur wissen wir von Steinböcken, dass sie sich die Knochen brechen können, wenn sie zu viel spielen. Wir wissen von Robben oder wir wissen auch von Murmeltieren, dass die, die am meisten spielen, häufig von Fressfeinden gefressen werden, weil die Fressfeinde aufmerksam auf die Spielenden werden. Also es kostet viel, viel Kraft, es kostet Zeit, es ist gefährlich. Warum machen das alle Säugetiere?
Na, und jetzt, die Antwort, jetzt die wir heute sagen, haben,
ist, sie lernen dabei. Zum einen auf der proximalen Ebene, im Augenblick macht es Spaß, aber es macht nicht nur Spaß. Sie spielen eben nicht nur, weil es Spaß und Freude macht, sondern sie lernen daraus. Und dann könnten wir jetzt je nach Tierart einmal durchgehen. Es gibt so etwas wie Solitärspiel, da spielen Tiere alleine. Antilopen zeigen plötzlich so Prellsprünge, hüpfen wie verrückt durch die Gegend. Warum machen sie das? Gut, dabei lernen sie aber auch zu flüchten, was sie nachher brauchen in der Ernstsituation. Oder wir kennen das Objektspiel, zweite Spielform. Katzen spielen mit dem Wollknäuel. Warum machen sie das? Wenn sie das wahrscheinlich als junge Kätzchen nicht machen würden, wären sie später überhaupt nicht in der Lage, eine Maus zu fangen. Oder Tiere spielen als Sozialspiel. Und dabei, wie wir eben schon gesagt haben, erfahren sie völlig unterschiedliche Rollen, die sie dann später in ihrem Leben brauchen, um sich in Dominanzhierarchien oder Rollenbeziehungsgefüge in ihrem Sozialverband stressfrei, aggressionsfrei einfügen können.
Ich weiß, das ist jetzt ein Riesensprung zu digitalen Spielen, aber das sind ja Spiele, wo doch in der Regel die Rollen sehr feststehen. Also wo ich genau diesen Wechsel, also dominant, nicht dominant, wo ich den eigentlich nicht so stark habe, oder? Irre ich mich da?
Das kommt drauf an, um was für ein Spiel es sich handelt. Ne? Sie können, also da muss man unterscheiden, zum Beispiel, ob man von einem Einzelspielerspiel spricht oder einem Mehrspielerspiel.
Ich habe jetzt ein Mehrspielerspiel
im Kopf gehabt. Und gerade beim Mehrspielerspiel würde ich sogar sagen, dass es auch möglich ist, die Rollen zu wechseln, obwohl die jetzt im Programmcode vorgegeben sind, bieten gerade Mehrspielerspiele ja die Möglichkeit, noch außerhalb des Spiels, in dem man sich befindet, miteinander zu kommunizieren und dann trotzdem Rollen zu wechseln. Ob das jetzt passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber es ist grundsätzlich möglich, ja.
Das ist ja auch was Teenager zum Beispiel sagen, was sie motiviert, Online-Rollenspiele zu spielen, dass es eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wo sie mal eine Führungsrolle haben können. Mhm. Auf einmal kann man Chef sein von einem Team, wo ein 8-Jähriger drin ist und ein 40-Jähriger. Und das ist eigentlich eine Art von Autonomie, die sie sonst selten erleben in ihrem Alltag.
Mhm. Das heißt, das passt, also wenn das stimmt, und klar, gibt ja Spiele, wo das tatsächlich so ist, würde ja eigentlich diese evolutionsbiologische Perspektive sehr unterstützen.
Würde ich auch sagen. Diese Idee, dass man eben Rollen tauschen kann, dass man sowas auswechseln kann, das ist auf jeden Fall was, was wir da auch erleben wollen. Und das passt ja auch dazu, dass wir in gewisser Weise einen Sturm im Wasserglas erleben können, mhm, was wir immer wieder toll finden als Erfahrung. Das Gleiche haben wir ja zum Beispiel, wenn wir aufregende Filme gucken oder so, dass ja, wir auf einer kontrollierten Basis eine sehr starke Emotion wahrnehmen und denken, oh, das kribbelt ja, aber gleichzeitig weiß ich auch, ich bin zu Hause auf der Couch, da sind die Chips, alles ist gut.
Wir kommen ja nachher in unserer nächsten Gesprächsrunde nochmal wirklich intensiver auf die neurowissenschaftliche Perspektive zu sprechen. Aber würden Sie denn Pi mal Daumen sagen, ja, das ist nicht nur evolutionsbiologisch so, sondern das ist auch neurobiologisch so, dass wir im Prinzip spielen, um zu lernen, und zwar das zu lernen, was wir durchs genetische Programm einfach nicht fest verdrahtet mit uns führen.
Absolut. Also man kann ja zum Beispiel sagen, dass die Spezies, die besonders viel spielen, nicht nur ein besonders großes Gehirn haben, sondern auch einen besonders großen Neokortex zum Beispiel. Mhm. Und was die Spezies meistens auszeichnet, ist, dass sie gerade nach der Geburt noch wahnsinnig viel lernen. Mhm. Das heißt, die Strategie dieser Spezies war, okay, wir haben nicht so einen Fertigbausatz von das Kind kommt so auf die Welt und wird schon irgendwie passen, sondern wir wollen besonders flexiblen Nachwuchs, der sich eben an die Umwelt anpassen kann. Und das ist eben was ausgelebt werden muss, was ausprobiert werden muss in der Umwelt. Und wenn wir dann schon ganz klare Verhaltensmuster hätten mit das ist exakt, mhm, wie wir es machen, dann könnte ich es auch genetisch machen. Aber weil wir eben von der Flexibilität profitieren wollen, brauchen wir auch eine flexible Umgebung, wo man verschiedene Sachen ausprobieren kann. Wir brauchen einen Spielplatz.
Gibt es denn einen klaren Bezug zwischen, Sie haben es ja eher kritisch gesehen, zwischen Spielen und Fitness? Sie haben ja eben Beispiele gebracht, wo es nicht so ist.
Nein, im Prinzip gibt es eine klare Beziehung zwischen Spielen und Fitness. Säugetiere spielen, damit sie alle Tiere, mhm, spielen, damit sie ihre Fitness maximieren. Man kann davon ausgehen, dass die Tiere, die nicht spielen, als Erwachsene nicht so fit sind und deswegen dann auch nicht, mhm, so viel Nachkommen haben. Das heißt, die Tiere, die viel spielen und im Spiel viel gelernt haben, haben alle Voraussetzungen im späteren Leben, sowohl mit ihrer nicht sozialen Umwelt, mhm, als auch mit ihrer sozialen Umwelt, besser zurechtzukommen, aber, was sich letztendlich, ja, in einem höheren Fortpflanzungserfolg auszahlt. Das ist die evolutionsbiologische Theorie dahinter. Und zu dem, was Frau Parian gerade noch sagte, was man ja auch sehen kann, ist, ursprünglich hieß es mal, alle Säugetiere spielen. Und dann hieß es mal, naja, die haben die am weitesten entwickelten Gehirne und deswegen ist das bei denen auch so. Dann haben wir gelernt, dass es bestimmte Vogelarten auch gibt, die auch ein Gehirn haben, das genauso weit entwickelt ist, das einfach nur anders ist mit anderen Strukturen. Und das sind eben die Papageien und das sind die Rabenvögel, wo wir auch die am weitesten entwickelten kognitiven Leistungen haben. Und gerade bei den beiden Gruppen finden wir auch das häufigste Spielverhalten. Die Keas zum Beispiel, Spielweltmeister bis ins hohe Alter hinein. Und wenn man fragt, spielen denn eigentlich auch Nicht-Wirbeltiere? Und sagt, na, wo müssen wir denn mal gucken? Wo könnte man fündig werden? Würde man auch wieder sagen, vielleicht bei den Tieren mit den am weitesten entwickelten kognitiven Fähigkeiten, mit dem am weitesten entwickelten Gehirn, die auch eine ganz andere Struktur haben als diese Gehirne, als bei den Säugetieren. Und dann landet man bei den Tintenfischen. Und tatsächlich, da finden wir auch, dass wir da auch Tiere haben, die extrem viel in ihrer Entwicklung spielen.
Interessant, dass Sie ja jetzt immer auf die kognitiven Fähigkeiten hingewiesen haben. Aber möglicherweise, das deutete sich ja im Film an, geht es ja auch stark um emotionale Komponenten.
Völlig richtig. Aber wenn man zu einer generellen Theorie kommt, haben wir natürlich auch gelernt in den letzten Jahren in den Neurowissenschaften, dass Kognition und Emotion überhaupt nicht getrennt voneinander betrachtet werden.
Wobei wir über die Emotionen von Tintenfischen relativ wenig wissen.
Da wissen wir wenig rüber, aber es ist in der Verhaltensbiologie eine hochspannende Diskussion, die langsam losgeht. Eben wenn man sagt, wenn wir so hochentwickelte Gehirne haben, wenn wir so etwas wie Spielen haben, wenn wir diese kognitiven Leistungen haben, ob wir dann zumindest nicht auch als vernünftige Hypothese formulieren sollten, dass wir bei diesen Tieren auch Emotionen vorfinden.
Was sagen Sie als Fachfrau für Neurobiologie und soziale Neurobiologie?
Auf jeden Fall, dass die Emotionen wichtig sind. Zu den Emotionen von Tintenfischen weiß ich glücklicherweise ganz wenig. Aber
ich glaube, da weiß niemand viel drüber im Moment.
Nein, ich meine, an sich, wenn wir so ein hochentwickeltes Tier haben, das sich von was motivieren lässt, das eben im Spiel lernt, dann würde ich davon ausgehen, dass eben das Spielen auch Freude bereitet. Das ist ja das, was uns antreibt, positive Gefühle. Aber wie viel Schlüsse wir da jetzt ziehen können, das weiß ich nicht.
Stand der Wissenschaft würde ich auch sagen, wir wissen da nicht viel. Aber vor wenigen Jahren wäre so etwas als Hypothese zu formulieren schon ein Sakrileg gewesen. Mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir so argumentieren, wie ich es gerade gemacht habe. Wenn wir die und die und die Leistungen haben, ist das mittlerweile eine seriöse wissenschaftliche Frage.
Als Kulturwissenschaftler müssten Sie doch eigentlich sagen, das kommt mir nun wirklich sehr bekannt vor, dass ich in solchen Spielen im Grunde genommen zum Beispiel Sozialverhalten simuliere. Also eigentlich sind das doch Simulationen.
Ja, klar. Also genau so ist es. Also es gibt ja auch diesen, also in der Kulturwissenschaft, in der Medientheorie, den Begriff der Mimesis, der Nachahmung, dass man eigentlich, und das wurde auch gesagt, dass wir eigentlich permanent durch Nachahmung lernen. Dann könnte man umgekehrt die Frage stellen, warum nennt man es denn nicht einfach Nachahmung? Warum nennt man es denn Spielen die ganze Zeit? Ja, das wäre auch eine Frage, die man stellen könnte.
Ja, weil, also wie ich verstanden habe, sich ja auch Freiheitsgrade entwickeln. Also ich versuche ja nicht nur sklavisch sozusagen immer das eine Ding nachzumachen, sondern gerade zu variieren.
Ja, eine Improvisation nennt man das dann, ne?
Also ja,
das,
klar.
Und das findet ja immer, also Sie können entweder ein strenges Spiel spielen, was in sehr engen Grenzen verläuft, oder Sie können ein sehr freies Spiel spielen. Und dazwischen gibt es alle möglichen Schattierungen, dass Sie entscheiden können, wie weit Sie improvisieren wollen oder nicht. Und also jeder weiß das, in jeder Kunst ist das auch so, dass also aus Improvisation immer auch Neues entsteht. Ja, das ist einfach grundlegend.
Na, dann nennen wir uns jetzt mal der Rolle des Gehirns beim Spielen zu. Komplexes Verhalten und Spielen ist ja ein solches komplexes Verhalten, beansprucht eine Vielzahl von Gehirnarealen. Beispielsweise müssen motorische Verhaltensmuster organisiert und abgewickelt werden. Das geschieht beispielsweise im Hirnstamm. Motivation wiederum oder Entscheidungen werden in anderen Gehirnregionen überwiegend organisiert. Das Gehirn spielt also bei den verschiedensten Arten von Feintuning, die beim Spiel zum Einsatz kommen, eine ganz entscheidende Rolle. Und gerade beim Spielen ist das Gehirn äußerst aktiv und vollbringt sehr komplexe Leistungen.
In den letzten Jahren beschäftigten sich Neurowissenschaftler intensiv mit dem Spielverhalten verschiedener Tierarten. Die Beobachtungen ergaben, je kleiner das Gehirn, umso weniger spielfreudig zeigten sich die Tiere. Je größer das Gehirn, umso häufiger und variantenreicher ist ihr Spiel. Fest steht inzwischen auch, je sozialer die Tiere in engen Gemeinschaften leben, desto komplexer und wichtiger ist ihr Spielverhalten für ihre Entwicklung. Das gilt vor allem auch für das soziale Wesen Mensch.
Wir wollen spielen!
Spielen ist die Erkundung des Möglichen. Es ist sozusagen ein Möglichkeitsraum, den wir alle haben.
Für Neurobiologen ist Spielen die Urform der Weltaneignung. Grundlage der kognitiven und körperlichen Entwicklung. Menschenkinder spielen in den ersten 6 Jahren durchschnittlich 15.000 Stunden, bis zu 7 Stunden täglich. Entwicklungspsychologen beobachten dabei eine Veränderung des Spielverhaltens während des Heranwachsens. Von der Selbsterfahrung des Körpers über das Konstruktionsspiel bis zum Gesellschaftsspiel mit festen Regeln. Die Abfolge dieser Entwicklungsstadien erscheint wie eine Kopie des Prozesses der Menschwerdung. In allen Entwicklungsphasen werden dabei Körper, Motorik und kognitive Fähigkeiten Schritt für Schritt trainiert. Im Gegensatz zu genetischen Prädispositionen, also angeborenem Verhalten, eine deutlich langsamere Methode des Lernens. Zuständig sind jeweils unterschiedliche Regionen des Gehirns. Zweckfreies Spiel sorgt dabei nachweislich für die besten Vernetzungen im Gehirn. Körpereigene Opiate erzeugen zusätzlich ein Hochgefühl.
Wenn jemand irgendeine Aufgabe erfüllt, dann sind genau die Bereiche mit denen er diese Aufgabe erfüllt. Wenn jemand spielt, ist alles gleichermaßen offen. Das heißt, Spielen ist der Zustand, in dem alle neuronalen Netzwerke in diesen komplexeren Bereichen des Cortex, vor allen Dingen im frontalen Cortex, so geöffnet sind, dass die Möglichkeit haben, plötzlich Verbindungen miteinander zu knüpfen, die man bei der fokussierten Arbeit an einem Thema gar nicht hinkriegen würde.
Experimente belegen, hindert man Rattenjungen am Spielen, kann sich ihr Gehirn nicht korrekt entwickeln. Die Tiere leiden dann ein Leben lang an gestörtem Sozialverhalten. Die These der Neurowissenschaftler lautet entsprechend: Spielen, am besten in Gesellschaft, macht intelligent. Das Spielen könnte demnach vor allem eine Funktion haben, die Anregung des Gehirnwachstums. Botenstoffe, die das Spielen freisetzt, Katecholamine, endogene Opiate und andere Peptide haben eine wachstumsstimulierende Wirkung auf die neuronalen Vernetzungen. Gleichzeitig wurde erkannt, dass Spielen nur im angstfreien Zustand möglich ist. Die Amygdala, das Gefahren- und Angstzentrum im Gehirn, bleibt inaktiv.
Wir wissen das auch, dass wir in schwierigen Situationen durch so etwas Spielerisches, was wir dann einfügen, also dann, wenn wir Angst haben, wenn es uns da gelingt, was Spielerisches einzufügen, geht die Angst weg. Das ist dieses, wenn man in den Keller runtergeht und dann ein Lied singt oder im Wald pfeift.
Auch Erwachsene spielen gern und sollten es tun. Die Möglichkeit, Lust und Wohlbefinden dabei zu empfinden, ähnlich wie bei der Fortpflanzung, ist genetisch programmiert. Beim Mannschaftssport zum Beispiel werden Körper und kooperatives Miteinander gleichsam trainiert. Spielabende fördern den Gemeinschaftssinn. Und ganz für sich nutzen Menschen Gedankenspiele zur Vorbereitung auf verschiedenste Lebenssituationen. Doch mit übertriebenen Frühförderungsprogrammen gerät das Spiel in Gefahr. Aktuelle Untersuchungen zeigen, spielerisches Lernen funktioniert nicht, wenn es zweckgebunden ist. Ebenfalls weniger effektiv die Weltaneignung über Bildschirme. Sie schafft einen Moment der Entfremdung, denn das Lernen durch analoges Spiel ist an Körpererfahrung gekoppelt. Handgeschriebene Informationen werden besser gelernt als getippte. Auch hier funktioniert das Lernen über das motorische Gedächtnis. Ein Zurückdrängen der Schreibschrift in der Schule zugunsten rein digitaler Lernmethoden wäre deshalb nicht der richtige Weg. Aber diese Entwicklung folgt einem Zeitgeist, der entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse im Spiel nur Zeitverschwendung sieht.
Unser gesamtes Leben ist dabei, ökonomisiert zu werden. Und das heißt gleichzeitig, so wie Ökonomie ja funktionieren muss, das muss möglichst effektiv sein, da darf man keine Umwege machen, da muss man möglichst schnell ankommen und möglichst gut funktionieren. In diesem Denkschema hat das Spielerische keinen Platz.
Dabei wird wieder viel gespielt. Am Computer. Studien zeigen, dass Computerspiele spezielle Fähigkeiten und Leistungen des Gehirns verbessern können. Dagegen zeigt eine aktuelle Ulmer Studie, dass exzessives Spielen von World of Warcraft zur Abnahme der grauen Substanz im orbitofrontalen Kortex und damit zu einer schlechteren Verhaltenskontrolle führt. Die Medizinische Hochschule Hannover wiederum will keinen Unterschied zwischen Gamern und Nicht-Gamern festgestellt haben. Der Streit über die Auswirkungen des Computerspiels auf Gehirn und Verhalten hat also das nächste Level erreicht.
Frau Parian, vielleicht können wir da gerade mal einhaken. Also orbitofrontaler Kortex ist wichtig für die Bewertung von Ereignissen, spielt bei Entscheidungen und Kontrolle von Handlungen eine Rolle. Sie wissen das viel besser. Können Sie sich den Befund erklären, warum ich da eine Verringerung habe?
Naja, es ist schon, wenn wir uns den Bereich angucken, gerade Belohnungslernen ist auch was, was immer schwierig ist, wenn wir jetzt Suchtkrankheiten angucken. Auch gerade Suchtkrankheiten, die zum Beispiel nichts zu tun haben mit Substanzen, wie zum Beispiel eben Internetsucht oder Spielsucht, gibt's ja alles. Also wir brauchen ja nicht unbedingt eine Substanz, um abhängig zu werden und um eben ein etwas kaputtes Belohnungsverhalten zu haben, sagen wir mal so. Und man könnte sich vorstellen, dass bei den Leuten, die das dann exzessiv spielen, dass dann eben etwas fehlt an dieser Steuerung. Also klarzukommen mit einem Reiz, auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt Lust zu spielen, aber jetzt spiele ich vielleicht nicht. Also das ist ja was, was in Suchtverhalten immer ein Riesenproblem ist. Wobei man auch sagen muss, dass zum Beispiel Spielen in kleinen Mengen, gerade Videospielen, auch sehr positive Effekte haben kann. Also wir sehen da eigentlich eher so eine U-Kurve, dass es diesen Moment gibt, wo man sagen kann, jetzt ist es zu viel, jetzt ist es Sucht. Und da kann man dann auch wirklich davon ausgehen, dass das schädlich ist. Und also ich würde jetzt definieren, schädlich ist, wenn es das Sozialverhalten schädigt, wenn man nicht mehr zur Arbeit gehen möchte und so weiter und so fort.
Ich finde das manchmal, also es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Studien dazu, wie Suchtverhalten im Zusammenhang mit Computerspielen überhaupt funktioniert. Eine Metastudie aus Kopenhagen sagt zum Beispiel, dass, also die kann überhaupt gar nicht erkennen, dass diese ganzen Studien, die es dazu gibt, methodisch korrekt sind. Also das ist ein erstes Problem. Und was ich aber ganz spannend fand, war, dass sie herausgefunden haben, dass dieses Suchtverhalten in Bezug auf Computerspiele, das, was dabei ganz oft ausgeschlossen wird, ist, dass man sich nie den Kontext anguckt, in dem die Leute leben, die sozusagen diese Symptome
zeigen. Also allein im Keller.
Naja, das ist eigentlich, es gab einen Fall von einem Schüler, der wurde eben extrem gemobbt in der Schule und das war so der einzige Weg, um selber eigentlich nochmal in sozialen Austausch zu gelangen über ein Spiel. Und das war eigentlich das Gegenteil. Das wurde aber komischerweise als eine Art Suchtverhalten dann erkannt.
Also grundsätzlich würde ich natürlich auch sagen, gerade bei diesen Studien muss man immer wieder im Kopf haben, Korrelation ist nicht Kausalität. Nur weil wir jetzt was finden in einer Gruppe, da ist halt die Frage, spielt dieses Kind so viel, weil es eben von außen gar keine Anregung gibt, weil seine Eltern gar nicht mit ihm interagieren und so weiter und so fort. Also jetzt eine Studie zu nehmen und zu sagen, wir finden das in dieser Population und wir finden auch das und deswegen sind Computerspiele schlecht fürs Gehirn und machen quasi alles kaputt, ist natürlich Unsinn. Gleichzeitig finde ich, wir können es eigentlich so ein bisschen sehen, wie Computerspiele sind wie Realität. Also wie alles, womit wir unser Gehirn beschäftigen, wenn wir unser Gehirn wahnsinnig viel mit etwas beschäftigen, verändert das das Gehirn. Taxifahrer in London haben einen veränderten Hippocampus. Wenn wir zum Beispiel jonglieren lernen, verändert das unser Gehirn. Es wäre ja verrückt, wenn eine Tätigkeit wie Videospiele, die man so oft tut und die genau auf das Lernen genau angepasst ist, weil sich ja zum Beispiel Videospiele unserem Lernverhalten anpassen, also immer das gleiche Niveau haben, das wir brauchen, immer das richtige Anregungslevel haben. Wenn das unser Gehirn nicht beeinflussen würde, wäre das eigentlich wahnsinnig überraschend.
Aber deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn eben gesagt wurde, also sozusagen nichts fördert das Wachstum vom Gehirn, was auch immer man da jetzt im Detail drunter versteht, so wie Spielen. Also ist doch im Grunde genommen egal, was ich mache, womit auch immer ich mich und damit gezwungenermaßen mein Gehirn sich auch beschäftigt, habe ich anregende oder hemmende Ereignisse im Gehirn. Das heißt, ich habe irgendeine Form von Wachstum oder eben das Gegenteil davon. Das ist ja nicht nur beim Spielen so.
Nein, das gibt es nicht. Es gibt ja nicht das normale Gehirn. So wie sich das Gehirn entwickelt, ist immer, immer abhängig von der
Interaktion,
Umwelt, in der das Individuum lebt. Ja. Und es sind soziale Einflüsse, sind aber auch nicht soziale Einflüsse, wie Ernährung oder Lärmpegel oder alles mit, aber auch die sozialen Interaktionen. Mhm. All das beeinflusst, wie das Gehirn ausgebildet wird. Und die Einflüsse gehen nicht erst irgendwann spät im Leben los, die gehen schon in der pränatalen Phase los, wo wir immer mehr darüber lernen, zum Beispiel in welcher Umwelt schwangere Frauen sind, also während der Schwangerschaft ist die frühe Phase ist wichtig, wo Mutter-Kind-Bindung, Vater-Kind-Bindung und so weiter wichtig sind. Aber auch in der Adoleszenz haben wir in den letzten Jahren gelernt, wie wichtig das ist, dass vieles nochmal umorganisiert werden kann.
Also sprich Pubertät.
Ja,
Pubertät. Was wissen wir denn darüber genauer aus Ihrer Sicht?
Also was sich in der Pubertät verändert, ist ganz viel dieses Belohnungsverhalten, was wir als belohnend wahrnehmen. Und damit sind wir wieder bei dem Suchtpotenzial auch. Weil in der Pubertät ist es so, dass die Fähigkeit, zukünftige Belohnungen wahrzunehmen, ein bisschen abnimmt. Das heißt jetzt so ganz langfristige Ziele. Eben genau. Ich möchte gerne eine unmittelbare Belohnung für mein unmittelbares Verhalten. Und das können natürlich Videospiele wahnsinnig gut zur Verfügung stellen. Man bekommt ein direktes Feedback, es macht direkt Spaß, man hat direkte Kommunikation. Und wenn einem dann jemand sagt, ja, du solltest dich aber auch für dein Englisch-Abi interessieren, dann ist es gar nicht so einfach, dann als Teenager zu sagen, okay, klar. Und es ist ja durchaus eigentlich was Sinnvolles. Also wir wollen diese schnelle Belohnungslernen, wir wollen diese schnelle Erfahrung, weil Pubertät eben eine Phase ist, in der wir wahnsinnig viel lernen müssen. Ganz viel, womit wir als Kind gerade so durchgekommen sind, was da sozial akzeptiert war, wie zum Beispiel nackt durch die Gegend laufen, geht in dem Alter, ist als Erwachsener verstörend. Das heißt, wir müssen irgendwann in dieser Pubertät lernen, es gibt Sachen, die kann ich jetzt nicht mehr machen. Und das heißt, in dieser Zeit sind wir auch wahnsinnig bewusst uns dessen, wie Leute auf uns reagieren.
Könnte man nicht aus evolutionsbiologischer Sicht sagen, wir waren so clever, uns genau die Spiele zu bauen, die in der Phase, wo wir so auf unmittelbare Belohnung aus sind, genau das bringen.
Ja, doch.
Wir haben uns genau das gebaut, was sozusagen auch maximales Suchtpotenzial dann in dieser Phase hat.
Ja, doch, kann man sagen. Und grundsätzlich ist natürlich an das angepasst, was wir allgemein gerne wollen. Und was die Welt manchmal Schwierigkeiten hat, uns zur Verfügung zu stellen, nämlich vorhersehbare, direkte Belohnung, die aber gleichzeitig so unvorhersehbar ist, dass wir was Neues lernen können.
Wie ist denn das überhaupt mit den, also es klang ja im Film an, Opioid-Produktion, also körpereigene, unter anderem auch halluzinogen wirkende Wirkstoffe, solche, die uns positive Gefühle vermitteln. Inwiefern hängen die jetzt speziell mit Spielen zusammen?
Schon, gerade bei dem sozialen Aspekt. Es gibt zum Beispiel immer diese Studien, wo man sich anguckt, den Schmerzpegel. Also wenn man was Heißes berührt oder so. Wann ist dieser Moment, wo ich aufschreie und sage, das tut mir weh jetzt? Und ein Zeichen von Entspannung ist, wenn dieser Pegel besonders hoch ist. Das heißt, ich kann relativ viel aushalten. Und wenn man jetzt guckt, was sind das für Situationen, in denen das passiert, dann ist es gerade so, wo man sich viel synchron bewegt und wo man viel mit anderen tut. Man hat zum Beispiel angeguckt, tanzen, das hatte schon positive Effekte, aber so Synchrontanzen à la Backstreet Boys, wir bewegen uns alle gleichzeitig und machen die gleichen Bewegungen. Das war der Moment, wo der Körper am meisten gesagt hat, das ist genau das, was ich machen möchte.
Gibt es eigentlich Situationen, in denen wir uns im Spiel systematisch überfordern oder versuchen wir das immer auszugleichen? Also es gibt ja dieses Flow, das klang ja im Film an, es gibt ja dieses Flow-Erlebnis, was ja im Grunde genommen so eine optimale Mischung aus keine Unterforderung, aber auch keine Überforderung ist und wir pegeln uns da auf so einen mittleren Wert ein. Machen wir das genauso wie Tiere? Überfordern wir uns nicht im Spiel manchmal auch ganz gerne, weniger aber in der Wirklichkeit?
Ich glaube, ganz wichtig ist, was Sie eben auch schon angesprochen haben, dass wir oft so U-förmige Verteilungen haben. Wenn wir zum Beispiel angucken, den Erregungslevel, Adrenalinmenge und wie gut wir lernen, dann sehen wir, zu wenig ist nicht gut, zu viel ist nicht gut, ein mittleres Maß haben wir den besten Lernerfolg, haben wir auch einen mittleren Pegel an Adrenalin. Wäre also auch nicht so, dass völlig stressfrei zu sein das Beste ist. Bei allen Tieren, die untersucht worden sind, kann man auch sagen, wann spielen sie eigentlich? Die spielen ja nicht immer. Es sind zwei Voraussetzungen eigentlich da, die bezeichnet man als entspanntes Feld. Das heißt, auf der einen Seite muss Sicherheit da sein und auf der anderen Seite muss Anregung da sein. Wenn Sicherheit völlig fehlt, wird nicht mehr gespielt. Wenn der Erregungsspiegel, die Anregung zu stark ist, wird auch in dem Spiel nicht mehr vernünftig gelernt, sondern in einem mittleren Bereich pegelt sich das ein. Wenn wir auf den Menschen jetzt gehen mit den Computerspielen, da bin ich zwar kein Fachmann, aber da wird man schon voraussagen, dass ein gewisses Maß völlig in Ordnung ist. Weil bei den Tieren, warum spielen die nochmal? Die spielen, um etwas zu lernen, um sich anzupassen an die Welt, in der sie nachher leben. Wenn wir uns die Computerspiele anschauen, da lernen die natürlich auch unheimlich viel, die Kids, über digitale Welt, über virtuelle Realitäten. Das sind genau die Welten, in denen diese Kinder in einigen Jahren alle leben werden. Das heißt, ich glaube, dass die schon eine ganze Menge da auch lernen werden, was positiv ist. Es kann allerdings auch kippen, dass es zu viel ist. Und da muss man aufpassen. Und dann sind wir bei der Diskussion, die wir haben, ob es eine Sucht ist oder ob es eben keine Sucht ist. Und wenn es eine Sucht ist, ist es natürlich was Negatives.
Wie schätzen Sie das denn bei den Spielen ein? Habe ich da dieses ausgewogene Verhältnis von Unter- und Überforderung im entspannten Ambiente? Oder?
Ich finde das super interessant, weil es gibt im Game Design gibt's den Begriff des Balancings oder eine Balance oder auch eine Waage. Ist eigentlich ein ganz altes Beispiel für das, was Spiel bedeutet. Ne? Etwas, das sich etwas zwischen zwei Polen irgendwie hin und her bewegt. Und das finde ich ganz interessant, dass man Spielen an sich eigentlich immer schon so beschreibt, wie etwas, das irgendwo dazwischen sich bewegt, zwischen Extremen.
Also wenn ich ein Spiel konzipiere, sollte ich nicht zu extrem in eine Richtung gehen.
Genau, das ist genau das, worauf Game Designer achten, wenn sie Spiele machen, ist, dass sie gucken, dass es nicht zu schwer ist, nicht zu leicht, je nachdem, oder dass sie auch für verschiedene Spielertypen oder Spielerinnentypen etwas anbieten, so in der Art. So, ja.
Ich muss eine Frage noch loswerden. Also diese Mimesis, da hatten wir ja, Sie hatten das ins Spiel gebracht. Also diese Nachahmung, die auch mit Simulationen zu tun hat. Das ist ja, wenn es um motorisches Verhalten geht, vor allen Dingen eine Sache auch der Spiegelneuronen. Kann man also sagen, dass Spielen vielleicht über weite Teile sogar dazu dient, meine Spiegelneuronen zu trainieren?
Wahrscheinlich schon, weil es ist ja so, dass ich eine Bewegung sehe bei jemand anders und merke, aha, diese Bewegung könnte ich so auch ausführen, um dann mal das selber auszuprobieren, weil wir haben ja jetzt den geschützten Rahmen, der andere hält sich ein bisschen zurück. Das heißt, ich kann mal probieren, ob ich das auch machen kann. Was aber auch reinkommt, ist, dass Zufall ganz wichtig ist. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt anguckt, wenn man bei Ratten die Mutterfigur austauscht oder bei Affen auch gegen eine Puppe einfach, die sich nicht bewegen würde, dann macht das einen wahnsinnigen Unterschied, ob die starr da sitzt oder ob die sich zufällig im Raum bewegt, wenn wir jetzt ausgleichen wollen, die Schäden davon eben keine vernünftige Fürsorgefigur zu haben. Und das ist eben ein wichtiger Punkt zu sagen, ich ahme nicht nur nach und ich sehe, okay, das ist die Bewegung, die ich machen soll und ich versuche die Bewegung genau so zu machen, sondern ich bringe mich aktiv in eine Position, um zu sehen, huch, ich weiß jetzt nicht, was der andere macht. Wir übertreiben zum Beispiel im Spiel auch die Bewegungen, die uns selber aus der Balance bringen, also gerade beim Raufspiel und so.
Um das zu lernen.
Genau, das heißt, wir suchen den Kontrollverlust in gewisser Weise.
Da muss ich noch schnell eine Frage loswerden. Warum sind eigentlich die Schädigungen, wenn Tiere, auch Menschen, nicht spielen, zum Teil größer, als wenn sie eine tatsächliche physische Hirnverletzung haben?
Na, wenn man sich anguckt, wie wahnsinnig viel sich unser Gehirn noch entwickelt in den ersten Jahren, das ist ja was, was wir uns manchmal nicht klar machen. Wir haben ganz lange Zeit geglaubt, dass sich unser Gehirn eigentlich nicht mehr wirklich weiterentwickelt, so nach dem 20. Lebensjahr. Und jetzt erst fangen wir an zu merken, wie viel sich entwickelt die ganze Zeit. Und gerade was wir lernen müssen, ist immer, wir haben vorhin schon gehört, dass jetzt diese Grenzziehung zwischen Emotionen und Kognition, die ist immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt und dass die vor allen Dingen zusammenarbeiten und kommunizieren müssen. Das ist eben gerade was, was wir am Anfang lernen. Also was wir schon relativ gut können als ganz kleine Kinder, ist natürlich Panik, Schreien, Angst, den Verstand ausschalten. Aber dieses auch zu lernen, wie kann ich mich trösten, wie kann ich mich beruhigen und so. Das ist zum Beispiel was, was ich eher lerne, wenn ich das in einem kontrollierten Rahmen mal ausprobieren kann. So, huch, jetzt habe ich eine Stressreaktion. Was mache ich denn damit? Interessanterweise ist das auch was, wo Videospiele ganz gut sind, weil gezeigt wurde, dass wenn ich in einem Videospiel jetzt eine unangenehme Emotion habe, wie eben Stress, Angst, Panik, dann tendiere ich nicht dazu, so ungesunde Coping-Mechanismen zu benutzen, die ich vielleicht im realen Leben machen würde. Also im realen Leben komme ich vielleicht nach Hause, hatte einen stressigen Arbeitstag und sage mir, okay, ich esse jetzt erstmal Eis. Wenn ich im Videospiel irgendeinem Endboss gegenüberstehe und merke, oh Gott, ich habe Angst und Stress, dann sage ich ja nicht, ich esse jetzt erstmal Eis, bis es mir wieder gut geht. Sondern es ist sehr eindeutig klar, das ist das Problem, ich muss das Problem lösen. Deswegen, dass tatsächlich auch dazu eingesetzt wird, um Emotionsregulation zu trainieren, für Jugendliche, um ihnen zu sagen, ah ja, da ist ein Ansatz. Das ist also was, womit ich umgehen kann und ich kann damit vor allen Dingen produktiv umgehen, anstatt mir zum Beispiel selbst zu schaden oder andere Leute dafür verantwortlich zu machen.
Es gibt einen Geist, sagen jedenfalls Kritiker, den wir nie mehr zurück in die Flasche bekommen werden, auch wenn wir das wollten, und zwar den Geist oder auch das Gespenst der bösen, bösen Digitalisierung. Nun ahnen Sie nach der bisherigen Sendung, dass jede Form von ich sitze stundenlang auf meinem Stuhl und spiele im Keller mit oder ohne Computer nicht unbedingt ideal ist. Es gibt jedoch Hinweise, dass Computerspiele durchaus das Bewusstsein trainieren können. Außerdem weiß man, dass Simulationsspiele und sogenannte Serious Games durchaus eben kognitive, motorische, auch emotionale Prozesse, haben wir gerade gehört, optimieren, also verbessern können. Bin ich jetzt nur, weil ich das sage, bereits Teil der Spielelobby? Also mein Kollege Ralf Benz, ein Kenner der Computer- und Gamer-Szene, zeigt, dass es heute für nahezu jede analoge Form des Spielens eine Entsprechung im Digitalen gibt. Er hat für uns ein wenig mal die Spreu vom Weizen getrennt.
Mein Erstkontakt mit Computerspielen hatte ich auf dem legendären Commodore 64, liebevoll Brotkasten genannt. Die Spiele dieser Zeit passten auf eine Diskette und lieferten stundenlangen Spielespaß mit High-End-Grafik. Knapp 35 Jahre später hat sich natürlich nicht nur die grafische Darstellung der Spiele weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Spielegenres und für jeden ist etwas dabei. Mein Favorit sind sogenannte Arbeitssimulationen, wo ich zum Beispiel als virtueller Landwirt lernen muss, erfolgreich und nachhaltig zu agieren. Games gibt es für jede Altersgruppe, natürlich auch schon für die ganz Kleinen. Man kann in unendlich viele Welten eintauchen und seiner Fantasie und Leidenschaft freien Lauf lassen. Mir persönlich erschließt es sich zum Beispiel überhaupt nicht, was Millionen von Jugendlichen an Online-Spielen wie Fortnite finden. Aber meine subjektive Meinung ist auch nicht von Bedeutung. Es geht mehr darum, zum Beispiel in Schulen Medienkompetenz in Sachen Bewegtbild und auch Computerspielen zu vermitteln, sagt mir Professor Hartmut Könitz, Experte für interaktives Storytelling an der Uni Utrecht.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber zumindest in meinem Gymnasium wurden noch nicht mal über das Thema Film in gleichem Maße nachgedacht. Warum ist ein Film gut? Wie können wir Filme verstehen? Warum ist ein Film gut und wertvoll? Und also wenn es schon an Film fehlt, dann fehlt es natürlich direkt am nächsten Schritt dann, sich digitale Werke anzusehen. Videospiele und zu sagen, warum ist das gut? Warum ist das vielleicht wertvoll? Warum bringt uns dieses Spiel zum Nachdenken?
Nachdenken, ein sehr gutes Stichwort. Meine investigative Skobel-Reporternase spürte auf, was vielleicht viele gar nicht wissen. Mitten im schönen Mainz entsteht seit vielen Jahren ein legendäres Computerspiel zum Nachdenken. Es geht um das populäre Aufbaustrategiespiel Anno, das vor wenigen Tagen in seiner neuesten Version Anno 1800 veröffentlicht wurde und schon auf Platz 1 der deutschen Verkaufscharts ist. Der Skobel-Zuschauer wird es erahnen, die Zahl 1800 deutet darauf hin, dass die neueste Version des Spiels in der Zeit der industriellen Revolution spielt. Mit sehr viel Liebe zum Detail und programmiertechnischen Fertigkeiten haben rund 100 Entwickler 3 Jahre lang an der neuesten Version gearbeitet. Bei der Anno-Serie geht es grundsätzlich um den Aufbau einer wohlhabenden Stadt in inselreichen Regionen. Neben dem grundsätzlichen Spaß am Spiel mit beeindruckender und sehr detailreicher Grafik geht es in erster Linie darum, eine Stadt aufzubauen, sie mit wohlüberlegten Maßnahmen wirtschaftlich voranzubringen und die virtuelle Bevölkerung zufriedenzustellen, was natürlich nicht immer funktionieren kann, denn auch in der virtuellen Welt kann so manches schiefgehen.
Kann man denn wirklich durch ein Computerspiel lernen, wirtschaftlich zu handeln?
Ich denke, man kann auf jeden Fall die grundsätzlichen Prinzipien dahinter lernen. Das ist natürlich nicht klar 1:1 in die heutige moderne Welt übertragbar. Aber viele der grundsätzlichen Prinzipien ist natürlich schon wichtig. Also wenn man Anno effektiv arbeiten will, muss man natürlich darauf achten, Produktion, Nachfrage von den ursprünglichen Ressourcen zu den weiterverarbeitenden Betrieben. Also die Produktionsketten können teilweise sehr, sehr komplex werden.
Ich persönlich mag es weniger komplex, eher Action kombiniert mit Mehrwert. An der TU Darmstadt forscht man genau dazu, nämlich an Serious Games. Das sind, einfach ausgedrückt, Computerspiele mit Motivations- und Lernfaktor. Die Darstellungsform von Serious Games kann sehr vielfältig sein. Zum Beispiel ein Computerspiel mit erhöhtem Sportanteil. Oder mit etwas weniger Tempo ein Serious Game für Senioren. Man stellt sich auf einen Bewegungssensor und muss im Spiel ein Objekt durch ein Labyrinth navigieren. Damit wird spielerisch das Gleichgewicht und auch die Beinmuskulatur trainiert. Oder, schon etwas eher für mich, virtuelle Realität kombiniert mit Wissens- und Lernfaktor. Was auf den ersten Blick nach Entertainment aussieht, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Ich werde in die Rolle eines Polizisten versetzt, der eine regelkonforme Polizeikontrolle durchführen muss. Das Serious Game wird bereits im Polizeidienst eingesetzt.
Es geht auch da, die Ertüchtigung der Polizei in irgendwelchen Sachen, die sie vielleicht vergessen haben oder nicht immer wieder machen, auf eine andere Art mal spannend darzustellen, dass der eine oder andere das doch mal nochmal sich anschaut, doch nochmal wieder trainiert. Und gerade heute Digital Natives sind ja auch so, dass sie nicht nur auf Papier was lesen möchten, ja, sondern sich schon mal digital was anschauen wollen, interagieren möchten.
Ich muss zugeben, nach meiner über 30-jährigen Computerspielerfahrung reizt mich persönlich die Spielvariante in der virtuellen Realität am meisten. Das vollständige Eintauchen in eine virtuell generierte Welt, in der man der Realität temporär entfliehen kann, ist schon sehr, sehr reizvoll. Aber wie natürlich bei allen Formen des digitalen Entertainments ist zum Schluss der bekannte Warnhinweis angebracht: Die Dosis macht das Gift. Zu Risiken und Nebenwirkungen geben Gerd Skobel und seine Gesprächsrunde jetzt sicherlich wertvolle Anregungen.
Und wenn wir darüber reden, Herr Möhring, müssen wir erstmal auch darüber reden, gibt es überhaupt in Ihren Augen objektive Kriterien, Computerspiele, die ja sehr unterschiedlich sein können, zu beurteilen?
Das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig, ne? Weil wenn wir davon sprechen, dass Computerspiele irgendwie eine Reaktionsschnelligkeit erhöhen oder so etwas und man dann sagt, dass das ein Grund ist, warum man spielen soll, was ein guter Effekt ist, spricht man natürlich von Actionspielen oder von ganz bestimmten Spielen, die aber ganz anders sind als viele andere Spiele. Das heißt, wir lenken eigentlich immer den Blick nur auf einen ganz kleinen oder verhältnismäßig kleinen Teil von Spielen, meistens auf einen Teil, der in der Öffentlichkeit besprochen wird und sehen aber nicht, dass es noch viele, viele andere Möglichkeiten
gibt. Das heißt doch, ein optimales Spiel müsste eigentlich all diese unterschiedlichen Sachen bedienen, oder?
Das wiederum ist...
Verkauft sich nicht.
Das wiederum geht dann in die andere Richtung, weil wenn es alle Sachen bedient, dann haben sie Welt. Ja, dann haben Sie eigentlich keine Simulation mehr, sondern das sind Sie eigentlich in
da, wo ich immer bin.
Genau, dann haben Sie diese Idee von, ich glaube, bei Borges war das, dass man eine Karte der Welt malen wollte, die genauso groß ist wie die Welt.
Ja. Genau.
Also wieder mal irgendwo dazwischen.
Ja. Wie sehen Sie denn diesen Aspekt der Instrumentalisierung? Mhm. Also, ich mache ein Spiel, um, keine Ahnung, mehr E-Mails lesen zu können bei der Arbeit. Ja, weil ich einfach mein Multitasking versuche zu optimieren.
Ja, ich glaube, da muss man woanders ansetzen. Also Optimierung ist eigentlich der spannende Begriff, weil die Arbeitswelt eigentlich permanent versucht zu optimieren überall. Mhm. Also alle Arbeitsleistung wird irgendwie gemessen und es wird versucht, alles effizienter und effizienter zu machen. Interessanterweise machen Computer und Computerspiele genau das auch. Ne? Sie verhelfen ihnen eigentlich, effizienter zu werden.
Also ist es doch ein Mittel, kann man doch sagen, es ist ein Mittel der Ökonomisierung, oder?
Es ist immer schon ökonomisch, genau, ja.
Also nicht nur, weil ich Spiele verkaufe und damit Geld mache, das ist ein anderer Aspekt, sondern sie dienen eigentlich derselben Idee zu optimieren.
Genau.
Was ja nicht obwohl, das war eigentlich die Schlussfolgerung, die wir beim analogen Spiel auch hatten. Es dient dazu, Sozialverhalten zu optimieren, motorisches Verhalten zu optimieren, eigentlich dasselbe in Grün, oder?
Es sollte aber auch immer Spaß machen.
Na gut, machen die Spiele ja auch.
Wobei ich glaube, man muss diese Optimierungsfrage stellen. Warum gucken wir eigentlich alles durch diese Linse der Optimierung überhaupt an? Ne? Also auch aus der Evolutionsbiologie oder so etwas. Warum wird überhaupt zunächst nach Optimierung gefragt? Das ist selber, glaube ich, schon ein gesellschaftliches Framing und das ist schon eine bestimmte Hinsicht, nach der man Spiele überhaupt anguckt. Egal, ob man jetzt von Computerspielen oder von analogen Spielen spricht.
Aber wenn ich zum Beispiel ein Gedicht schreiben würde, würde ich ja auch, wenn ich mich ein bisschen informiert habe, wie andere Leute so Gedichte schreiben, würde ich ja auch versuchen, möglichst optimales Gedicht zu schreiben. Also eins, was irgendwie mindestens mal genauso gut ist wie, keine Ahnung, Goethe oder weiß der Teufel, schaffe ich nicht. Aber
da kommen Sie ja nirgendwo hin.
Nee, ich versuche wieder doch, mich zu optimieren. Das meine ich damit. Ja. Komm ich da raus?
Die Motivation ist intrinsisch. Sie haben sich hingesetzt und gesagt, ich möchte ein Gedicht schreiben. Damit sind wir da bei der Sache, es sollte mir Spaß machen. Das heißt, ich habe eine intrinsische Motivation von, das fühlt sich gut an. Ich mag meine Gedichte zu lesen. Mhm. Es hat nicht jemand von außen gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein Gedicht bis 3 Uhr nachmittags und ich vergebe dafür Punkte von 1 bis 10.
Das wäre die krude Ökonomisierung.
Genau. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die wir haben, wenn wir jetzt versuchen, im Arbeitsalltag Spiele zu optimieren, wo dann die Leute trotzdem das Gefühl haben, ich mache das jetzt als gamified version of something. Aber mein Chef guckt sich das am Ende des Monats auch nochmal an und sagt dann, der hat aber nicht viel Spaß gehabt hierbei. Und das ist total problematisch. Das ist zum Beispiel auch was wir bei Kindern sehen. Es gibt ganz viel Verhalten, das wir automatisch machen, wie zum Beispiel hilfreich sein oder mit Buntstiften malen. Und wenn wir anfangen, das zu belohnen, vor allen Dingen, wenn wir schon vorher ankündigen, das macht ihr jetzt, dann kriegt ihr eine Belohnung, hören die Kinder damit auf. Das heißt, wenn wir nachmittags die Buntstifte hinlegen, malt da kein Mensch mehr mit. Weil nur das, wofür wir intrinsisch motiviert sind, ist das, was irgendwie Teil unserer Identität wird. Deswegen, wenn uns jemand fragt, was machst du denn gerne so, würden wir niemals sagen Excel-Tabellen. Dabei verbringen wir wirklich viel Zeit damit, irgendwelche davon zu machen. Und vielleicht, manchmal auf der Arbeit ist es sogar befriedigend, dass man sich denkt, jetzt habe ich das alles schön sortiert. Aber das, wofür wir bezahlt werden, ist meistens nicht das, wovon wir sagen, wer bin ich als Mensch, was macht mir Spaß.
Wobei es interessanterweise ist es ganz häufig so, dass Menschen aus bestimmten Berufsgruppen lustigerweise auch diese Spiele spielen, in denen diese Berufsgruppen simuliert werden. Also wenn Sie jetzt sagen, dass uns Excel-Tabellen keinen Spaß machen, würde die Computerspielbranche sagen, stimmt nicht, weil in jeder Wirtschaftssimulation, wie zum Beispiel
das vor?
In Anno, was wir hier gerade gesehen haben,
kommen die Listen vor.
Arbeiten Sie die ganze Zeit nur mit Listen, ja?
Meine Theorie dazu ist immer, dass Spiele uns so eine Vorhersehbarkeit geben, die wir uns wünschen, die aber im echten Leben nicht ist. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir früher Sims gespielt haben, da haben auch alle gesagt, warum spielt ihr ein Spiel, das größtenteils aus Abwasch besteht und irgendwie Kinder versorgen? Das ist zugegebenermaßen eine Frage.
Das ist was dran. Ja.
Genau. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, bei den Sims wusste man, ich will mal eine große Schauspielerin werden, also brauche ich 4 Freunde und ich muss 3 Bücher gelesen haben. Ja. Und hat man das gemacht und es gab kleinen Ladebalken. Und das ist einfach eine schöne Vorstellung von Leben, dass man genauso alles unter Kontrolle hat, wie sich unser echtes Leben oft nicht anfühlt.
Herr Sachser, Sie wollten was sagen.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem, was wir aus der Evolutionsbiologie wissen und das kombinieren mit dem, was wir aus den Neurowissenschaften wissen, dann sehen wir aber, und wenn wir dann von den positiven Eigenschaften des Spiels auf das Gehirn sprechen, dann ist das aber Spiel, das intrinsisch motiviert ist, das in dem Moment, wo gespielt wird, gar kein Ziel hat oder gar keine Vorgabe erfüllt. Das Spiel ist auch sehr unvorhersagbar, wenn man das sieht. Wenn Hunde spielen, wird immer wieder betont. Das, was der andere macht, kann der eine Hund nicht voraussehen. Man muss ständig auf das Neue
reagieren. Also das ist dieses völlig freie Spiel.
Das ist das völlig freie, intrinsisch motivierte Spiel. Wenn wir das haben, haben wir die extrem positiven Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung. Wie wir jetzt definieren, bei den Computerspielen, vieles trifft doch auf das zu, aber längst nicht mehr alles. Wenn ich da von optimierten Excel-Tabellen rede oder von Programmen, die mir helfen, dass ich noch mehr E-Mails bearbeiten kann, dann hat das nichts mehr mit dem klassischen Spielbegriff der Biologie dann aber auch zu tun. Ich glaube, da muss man trennen.
Ich würde dagegen halten. Ich glaube, dass man selbst, wenn man eine Excel-Tabelle spielt, eine Form des freien Spiels hat, die natürlich eine andere Form des freien Spiels ist als die von jungen Hunden oder so etwas. Aber ich glaube, dass man auch, nehmen wir an, sie spielen ein Fußballmanager-Spiel oder so etwas, sie können ja auch völlig unökonomisch handeln in diesem Spiel. Sie können quasi mit der Ökonomie spielen, indem sie sich unökonomisch verhalten. Und dann können sie sozusagen eine Art des freien Spiels, wenn sie so wollen, da eigentlich wieder in dieses Spiel hineinbringen. Also ich glaube, das geht auch.
Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch bei den Hunden, ich meine, die können ja auch nicht beim total freien Spiel, die können ja auch nicht alles machen, sondern die können ja wiederum nur das machen, was in ihrem Möglichkeitsraum an Verhalten auch abgesteckt ist. Das ist beim digitalen Spiel ja genauso.
Das ist richtig. Und das Interessante ist, dass die sogar Kommunikationsformen entwickelt haben. Metakommunikation nennt man das. Ein Hund, der anfängt zu spielen, macht erstmal eine Geste und sagt allen anderen, alles, was ich jetzt mache, ist nicht ernst gemeint.
Ja.
Das ist interessanterweise, dass manche Hunde sich dann nicht dran halten im Spiel.
Mhm.
Und dann beißt einer doch nicht spielerisch, sondern echt zu.
Echt zu, ja.
Und was der dann macht, ist, der entschuldigt sich. Auch wieder mit dieser Geste. Und bei Kojoten gibt es eine wunderschöne Untersuchung, die zeigt, dass immer wieder die im Spiel unfair sind, dass man mit denen nachher nicht mehr spielt und dass das die Ersten sind, die nachher aus dem Sozialverband heraus müssen. Das kann man nicht alles eins zu eins auf Computerspiele übertragen. Das ist mir schon völlig klar. Und ich würde auch sagen, wenn die Computerspiele, sagen wir mal, man hat Spaß daran als ein Kriterium und man lernt noch bestimmte Fähigkeiten, die einem helfen, in der digitalen Welt besser zurechtzukommen. Und man macht es nicht so übertrieben, dass es nicht in eine Sucht abgleitet, dann hätte ich absolut nichts dagegen zu spielen. Dann würde ich sogar Computerspiele zu betreiben. Dann würde ich sagen, dann ist das was extrem Positives.
Wo sehen Sie denn die größten Potenziale von Computerspielen?
Die größten, ich glaube, was ich gerade super spannend finde, sind eigentlich Computerspiele, die das Spiel aus dem Spiel nehmen. Die eigentlich, wo es überhaupt keine Herausforderungen mehr gibt, sondern wo sie sich eigentlich, die heißen oft Walking-Simulatoren, ne, wo sie sich einfach durch eine Welt bewegen können, wo sie sich Dinge anschauen, wo es eigentlich viel um so eine ästhetische Auseinandersetzung mit einer Spielwelt geht. Also es gibt gerade, seltsamerweise kommen gerade Spiele heraus, die Namen sind mir leider gerade entfallen, aber wo es darum geht, sich Gemälde anzusehen oder sich eigentlich die Welt anzuschauen wie ein Gemälde, wo sie eine Maler spielen.
Meditationsspiele.
Ja, Eastshade heißt das. Ja, genau, so etwas. Ne? Wo sie eigentlich nochmal, wo sie fast wieder so eine Art bildungsbürgerliches Ideal durch die Hintertür reinbekommen. Sie haben Spiele, die diese ästhetische Bildung fördern und sie haben thematisieren und sie haben andere Spiele, wo sie auch eine Art Bildungsroman eigentlich wieder nachspielen können.
Das ist Mist. Mitten im Satz muss ich Schluss machen. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass Sie da waren. Unsere Sendung zum Thema Spielen, schnell und plötzlich zu Ende. Viele Erkenntnisse sind nicht neu, klar, aber die generelle Einsicht für die Bedeutung des Spiels, die vielleicht schon. 1872 schrieb Darwin in seinem Buch über den Ausdruck von Gefühlen in Menschen und Tieren. Glück kommt niemals besser zum Ausdruck als im Spiel junger Tiere, hatten wir, von Welpen etwa, Kätzchen, Lämmchen. Wenn sie zusammen spielen, like our own children, schreibt Darwin, wie unsere eigenen Kinder. Spielen sei eben, sagt er, universell belohnt, haben wir auch drüber gesprochen, und daher lohnt. Darwin meint damit jedoch nicht den ökonomischen Lohn. Die heutige Gesellschaft besteht aber gerade darin, alles auch das Spielen rein ökonomischen Zwecken unterzuordnen. Wir sind und wir waren nie auf neoliberale Ziele gedrillte Lebewesen. Stattdessen sollten wir immer häufiger, übrigens auch an unseren Arbeitsplätzen, mehr Spielfreude zeigen und in diesem Sinn mehr Kindlichkeit erlauben. Das wäre für uns alle besser. Und falls Sie das jetzt wieder anzweifeln, einfach die Sendung nochmal sehen. Die Argumente haben wir jetzt wirklich alle zusammengetragen. Und tschüss.